just where I'm going. But I'm gonna try for the kingdom if I can, 'cause it makes me feel like I'm a man when I put a spike into my vein. And I tell you things aren't quite the same when I'm rushing on my run, and I feel just like Jesus' son. And I guess that I just don't know. And I guess that I just don't know. Try to nullify my life, 'cause when the blood begins to flow and it shoots up the dropper's neck, when I'm closing in on death, now you can't help me, not you guys or all you sweet girls with all your sweet talk.
Was mich interessieren würde, ist jetzt so, ob ihr vielleicht einen Vergleich machen könnt über die Situation in euren Städten und was ihr bis jetzt von Zürich gesehen habt oder wisst. So wie ihr das vergleichen würdet und beurteilen würdet.
Ja, also in Düsseldorf beispielsweise ist die Situation völlig anders wie hier in Zürich. Es gibt also keine öffentliche Szene mehr, schon seit über 10 Jahren nicht mehr. Die ist damals durch Massenverhaftungen atomisiert worden und die Leute sind alle in die Privatszene zurückgedrängt worden. Fazit ist, die Polizei hat keinen Überblick mehr. Die Einschätzungen der Drogenkriminalität in Anführungsstrichen sind sicher immer falsch und werden wahrscheinlich auch sehr unterschätzt. So Sachen, die ich also hier auf dem Platzspitz gesehen habe, haben wir zwar auch schon mal erlebt in ähnlicher Form, allerdings ist das schon so 15 Jahre her. Ich hätte nicht gedacht, dass sowas überhaupt noch irgendwo möglich ist, dass also zumindest Leute sich öffentlich Heroin spritzen können, ohne dass die Polizei einschreitet. Das hat mich sehr, sehr bedrückt auch irgendwo, zumal auch die Tatsache, dass speziell hier, zumindest in Zürich, eine sehr große Wohnungsnot besteht, was bei uns in Deutschland eigentlich nicht in der Form vorhanden ist, weil da in dem Fall immer das Sozialamt irgendwo auch einschreitet. Das verstehe ich eigentlich nicht, weil eben die Schweiz bekannt ist als finanzstarker Staat. Und dass also gerade in einer Stadt wie Zürich, dass da so eine Situation herrscht wie hier, ist echt bestürzend, deprimierend.
Wenn ich das vergleiche, wenn ich da zu Zürich sehe, wie es passiert mit Biel oder im Jura, was eine kleine Stadt ist, tut es beweisen, dass das Problem von der Heroin ein soziales Problem ist. Bei uns ist es viel weniger schlimm. In dem Sinn, dass der Menschenkontakt noch gross ist, dass wenn einer wirklich Probleme hat, dann findet er noch jemanden, der ihm helfen kann. Und es ist mehr da, es sind mehr kleine Dörfer, wo die Leute noch sich helfen können. Für mich beweist das, dass das ein soziales Problem ist. Und nicht nur der Stoff ist, der den negativen Effekt hat.
Ich will, denke ich, eher sagen, dass in Holland auch nicht die Himmel auf Erde ist für Fixer, dass es doch immer viele Fixer im Knast gibt. dass es bei uns auch verelendete Leute gibt, weniger wie hier. Und ich sage das auch, weil gestern in Bern haben einige Leute fixe uns auch Vorwürfe gemacht, so von, ja, ihr Holländer, billige Preise, alles vorhanden und so. Und ja, ich kann mir das auch wohl vorstellen natürlich. Ich denke auch, dass wir da dann auch durch die Junkie-Bonne dazu auch einen wichtigen Beitrag geleistet haben, dass wir auch dafür gekämpft haben. Ja, Unterschiede sind also sehr deutlich sofort zu sehen in der Szene. Die Leute sehen hier einfach mehr kaputt aus. Hektik auf der Szene ist unheimlich groß. Jeder ist die ganze Zeit beschäftigt wie ein Entenhaufen. Es gibt, wenn die Polizei auf der Szene verscheint, gibt es sofort Unruhe, ist kein Dope mehr zu kriegen, steigen die Preise an, kann kein Fix mehr genommen werden oder schwer und man nimmt ein großes Risiko. Ja, wenn man das vergleicht mit Rotterdam, vielleicht haben einige von ihr auch diesen Film gesehen, die Barbara Borsart gemacht hat in Holland. Dass vor dem Hauptbahnhof, waar nog een offene Szene is van etwa 100 bis 200 Leute, wenn da die Polizisten kommen, dann geht das Leben einfach weiter. Er sind Leute, die laufen auf diese Polizisten zu, fragen wie es ihm geht und seine Kinder, und er fragt das an die Fixer, wie es geht und ob er schon lange wieder aus dem Knast ist oder ob er noch reingeht. Also, ja, ich sage das so, weil es ein großes Unterschied ist. Die Preise sind natürlich viel niedriger. In Rotterdam zahlt man für ein Gramm Heroin mit einer Reinheit von etwa 60-80%, so zwischen 90 und 110 Gulden, das ist etwa zwischen 60 und 80 Franken. Die meiste, es wird in Rotterdam nicht viel mehr auf die Straße verhandelt, nur noch eigentlich ein bisschen rund um den Bahnhof. Aber die meisten Leute, die gehen auf die Hausadressen. Es gibt viele Fixer, die ihr Haus vermietet haben an einen Dealer. Das sind keine Großdealer, das sind alles so diese Kleindealer und auch viele, die selbst, also um die eigene Sucht zu zahlen zu können, anfangen zu dealen. Es gibt etwa mehrere hunderte von diesen Adressen verbreitet über die ganze Stadt. Das heißt also auch eine Verdünnung. Dass nicht in einem Viertel also jeder hin muss, weil da die Dealer sind. Aber es gibt viele Adressen über die ganze Stadt. Also das ist Verdünnung, das heißt dann auch, dass die Nachbarschaft nicht so belastet wird, dass die Nachbarschaft auch nicht sofort fordert, dass die Polizei alle Adressen schließt. Die Polizei ist auch manchmal zu finden auf diese Adresse, kommt mal hinein und guckt mal, was los ist, wer was macht. Greift eigentlich nur ein, wenn die Nachbarschaft reklamiert oder wenn man auch Handel betreibt in gestohlene Ware und oder schlechte Stoffe verkauft oder solche Sachen mehr. Ja, das sind alles so Unterschiede zwischen Rotterdam und Zürich, denke ich.
Also wie sieht es aus? Was macht ihr oder was für Möglichkeiten haben Fixer in Rotterdam, in Dortmund und in Biel Arbeit zu haben, also Geld zu verdienen, um sich den Stoff überhaupt leisten zu können? Also macht ihr dort auch Bewusstseinsarbeit oder wie sieht das aus?
Ja, also in Düsseldorf sieht es in Bezug auf Arbeit für Drogenabhängige sehr schlecht aus. Wenn du also drogenabhängig bist, bist du erstmal meist auf Arbeit vom Arbeitsamt angewiesen. Und im Grunde ist es eigentlich so, dass wenn du deine Geschichte da erzählst, dass du also drogenabhängig bist, wer weiß wie viele Jahre schon, und meist auch öfters schon im Knast warst, dass die dir dann sagen, komm mal, du ruf mich mal alle 3 Monate an, aber du brauchst ja nicht mehr vorbeizukommen, ein Job ist nicht drin. So sieht es bei uns aus. Und die meisten Junkies arbeiten also nicht, betreiben eben nur Beschaffungskriminalität, vermitteln Heroin oder Leben von Einbrüchen oder Diebstählen etc.
Gut, bei uns ist das Problem noch anders, in dem Sinn, dass in der Schweiz sagt man immer, wir können in einem Methadon-Programm einsteigen, aber das ist Theorie, reine Theorie. Es ist quasi unmöglich, es sind vielleicht 3-4 Ärzte im ganzen Kanton, die das, wo das Methadon geht, dann müssen wir manchmal 20-30 Telefone machen und die Adresse von einem Arzt, der dort helfen, ist wie ein guter Restaurant, das tun sich alle Junkie weiter sagen. Und in dem Sinn tun wir probieren, den Junkie in einem Methadon-Programm zu tun, damit dass er regelmässig arbeiten kann, dass er schlecht zu Weg ist. Entweder also zu viel Stoff hat oder zu wenig. Aber sonst kann man. Das Problem ist schon, einen Arzt zu zwingen. Das, in Zürich ist das Problem, glaube ich, das Gleiche. Ich kenne Leute, die manchmal an 40 oder 50 Ärzte haben müssen anrufen, bis sie jemanden gefunden haben, wo sie nur in einem Methadon-Programm genommen haben. Das wissen meistens die Leute nicht.
Ja, in Rotterdam ist es so. Es gibt immer eine sichtbare Teil der Szene. Das sind dann meistens ist das auch der offene Szene. Und es gibt einen unsichtbaren Teil der Szene. Leute, die mehr oder weniger kontrolliert gebrauchen. Aber also in der Straßenszene ist es auch so, die meisten Leute müssen da Beschaffungskriminalität auch machen oder sich prostituieren ja, und so weiter und so weiter. Es gibt aber auch sehr viele Leute, die das nicht machen, die nur also das Dope gebrauchen, wenn sie Geld haben und den Rest der Woche aufs Methadon bleiben. Es gibt auch viele, die normal arbeiten, einen normalen Beruf nachgehen und entweder jeden Tag gebrauchen oder mehr oder weniger auch kontrolliert gebrauchen und den Rest des Methadon haben, entweder von einem Programm oder bezogen vom Schwarzmarkt. Es gibt jetzt durch diese vielen Adressen, die es gibt, gibt es auch eine neue Form für viele Leute, um ans Geld zu kommen. Derjenige, der Deal braucht ein Haus, muss also dafür bezahlen an derjenige, die das Haus besitzt. Der kriegt so sein Stoff. Dann braucht der Dealer auch noch einen Mann, die die Tür öffnet und zumacht und ein bisschen kontrolliert, dass es keine Streitereien gibt und der Platz sauber gehalten wird. Und meistens gibt es dann auch noch einen Dritter, der dann mehr oder weniger da ist für die Sicherheit. Also dass nicht einer reinkommt mit einem Messer oder einem Gewehr und sagt, also leg mal alles auf den Tisch und ihm das wegnimmt. Und das ist also, weil es so viele Adressen gibt, auch für viele Leute, eine Weise, um ans Geld zu kommen.
Was erachtet ihr als wichtig, auch aus eurer Geschichte heraus, dass überhaupt Selbsthilfegruppe, besser gesagt Interessenvertretungen von Junkies entstehen können und zum Beispiel auch in Zürich entstehen könnten? Von was ist das abhängig? Wie seht ihr das?
Ja, ich finde also schon, dass es sehr wichtig ist, dass wir auch uns international zusammentun, weil das Drogenproblem ist ja kein regionales Problem, sondern ist ja auch ein internationales Problem. Was natürlich hier in der Region an Möglichkeiten besteht, kann ich nicht beurteilen. Ich weiß, was bei uns machbar ist. Trotzdem kann ich auch wirklich nur allen Drogenabhängigen raten, sich zu organisieren und in die Öffentlichkeit zu gehen. Das sehen wir als einzige Möglichkeit an, überhaupt etwas für uns zu erreichen und überhaupt eine Möglichkeit zu schaffen, uns zu integrieren in der Gesellschaft.
Gut, was mir jetzt wichtiger Punkt dünkt, ist, die Junkie zu motivieren. Dort haben wir Schwierigkeiten, die Leute kommen und wenn sie schlecht zu Weg sind, und dann gehen sie wieder. Und das Problem dort ist sehr schwierig. Ich sehe keine Lösung. Ich habe selber. Es ist schwierig, die Leute zu motivieren, damit dass sie ein Ziel sehen. Ich glaube, wenn die Polizei ein wenig weniger dort reinschlägt, wenn die Doktor ein bisschen die Leute mehr dort helfen, wenn sie das dort spüren, dann wären die Leute weniger bösartig in dem Sinn, Junkies und in dieser Richtung. Jetzt, ich weiß nicht, ob das die Lösung ist. Aber ich spüre, dass es von der Gesellschaft der Hass ist gegen die Junkie und gegenseitig. hasst die Junkie-Gesellschaft auch und vielleicht ist dort das Problem.
Ich denke, dass es drei Sachen gibt, dass die wichtig sind für den Anfang beim selbst der Organisation. Und weil das die Erfahrung in Rotterdam und in den Niederlanden ist. Das ist erstens, da müssen mal Junkies sein, die das Initiativ nehmen. Sozialarbeiter können keine Selbstorganisation für Junkies machen, das müssen Junkies selbst machen natürlich. Also da muss etwas sein, da moet etwas ein Ziel sein, man muss etwas ändern willen. Ich habe heute Tag die Szene angeguckt und ich denke, dass es genug gibt, um zu ändern. Zweitens ist, dass die Fixe die Möglichkeit haben müssen, um Zeit frei zu machen von ihrer Beschäftigung mit die Szene. Er sind nog immer ganz viele Leute, die das Idee haben. Und das nenne ich auch ein Mythe, eine Mythologie. Dass Drogengebraucher nicht arbeiten, dass sie nicht willen arbeiten und die ganze Tag nichts tun und nichts willen tun. Ich denke, dass Drogengebraucher, die ganz beschäftigte Leute sind, die sind die ganze Tag beschäftigt mit Dope. Dope kaufen. Geld verdienen, doop gebruiken, en dat is immer weiter. En dat fängt an morgen früh, in die Morgen. En dat geht weiter. Ik heb ook das Idee, dass heute Abend nicht so viele Fixer hier zijn. En ik denk, dass das damit zu tun habe. Niet die Möglichkeit habe, sich frei zu machen für einige Zeit von die Szene. Und das ist natürlich eine Kondition, um selbst Organisation oder ein Junkiebund zu machen. Und drittens ist, was notwendig ist für Junkiebunde, um zu gründen, das ist Unterstützung von anderen Leuten, Unterstützung von Organisationen, Unterstützung von Individuen. Individuen die sympathisch sind mit dem Ziel von Junkiebunde, Unterstützung von dem Presse, Unterstützung von der Politik. Das sind die Sachen, die wir auch im Anfang beim wie die Junkiebunde gegründet ist, auch erzählt haben. Und das ist absolut notwendig für ein Junkiebunde, um zu existieren. Und das heißt auch ganz konkret, dass man zum Beispiel ein Büro braucht. Das muss etwas sein, mit wo man kann schreiben, eine Schreibmaschine, ein Telefon. Also die ganz konkrete Sachen. Andererseits, es ist nicht immer die Erfahrung mit Organisationen. In die Szene. Ich kann mir vorstellen, dass die Sozialarbeiter, die Drogenfachleute, mit ihrer Erfahrung als Profis, als Arbeiters in Organisationen, Leute, die den Weg wissen in Bürokratie, in Politik und so weiter, auch hier eine wichtige Unterstützung geben können. Das sind so drei Sachen, wovon ich denke, dass sie ganz wichtig sind beim Gründung von einem Junkiebund.
Ich denke, dass es so ist, dass man sich realisieren muss, dass Fixer leben in einem repressiven Staat. Also das ist nicht das Horrorbild von einem Polizeistaat oder was ich will was. Für einen Fixer ist ein Polizeistaat Realität. Und ich denke, und ich hoffe, dass ihr das versteht, wie ich das meine, auf einer Gewerkschaftsversammlung in Santiago, Chile, sieht man auch nicht so viele Leute jetzt, weil die Arbeiterbewegung und die Arbeiter einfach blutig unterdrückt werden. Und ich denke, das muss man genauso vergleichen mit der Situation von Fixer. Wenn die Repression so groß ist, dann ist es auch nicht so einfach, um sich zu organisieren, um Risiken zu nehmen, um arrestiert zu werden, um schikaniert zu werden und so weiter und so weiter. Und das auch, ich denke auch hier, in Holland ist es jedenfalls auch so, dass auf einer normalen Gewerkschaftsabend, da sind vielleicht auch 4 oder 5 Arbeiter da. Und nur einmal in so vielen Jahren, wenn die Gewerkschaft richtig Aktionen macht, dann gibt es mehr Arbeiter, dann gibt es auch Streiks und so. Ja, und das ist ganz wichtig, sich zu realisieren, dass es nicht ein fixes Problem ist, aber dass es zu tun hat mit dieser Repression.
Und da ist irgendwo die Stigmatisierung der Junkies, auch unter den Linken in der Bewegung, ist eben immer noch ziemlich stark. Denn wenn wir sehen, dass vielleicht 40 Organisationen den Demoaufruf unterschrieben haben, dass aber an unsere Veranstaltungen sehr wenige Leute gekommen sind, dann scheint mir das symptomatisch. Wenn wir eine Veranstaltung gemacht haben über den Waschsalon Schweiz, wo es darum geht, dass die Schweizer Banken vom Waschen der Drogengelder profitieren, da sind sehr wenige Leute gekommen. Am Verschuldungskongress, wo die Rolle der Banken und das Waschen der Gelder in Bezug auf die dritte Welt untersucht wurde, war der Saal hier in der Roten Fabrik brechend voll. Oder wenn wir andere solche Themen aufgreifen, ich meine, ich finde, die Linke hat ein sehr großes Interesse daran, dieses Thema auf den Tisch zu bringen, denn wer verdient an diesem Schwarzmarkt, ist auch das Kapital, wenn auch in seinen sogenannten illegalen Schattierungen, in seinen sogenannten illegalen Syndikaten. Aber es sind ja auch die legalen Ableger wie die Chemiefirmen, die Banken und so weiter. Die Linke hätte auch ein Interesse daran, sagen wir mal, die Quartiergruppen dafür zu sorgen, dass es eine Entkriminalisierung gibt, weil dann Beschaffungskriminalität im Quartier, kleinere Raubüberfälle und so weiter wegfallen würde. Die Linke hätte auch Interesse daran, für die Entkriminalisierung was zu tun, weil ja jedem klar ist, dass das Betäubungsmittelgesetz ja hauptsächlich auch geschaffen wurde, um die Leute zu kontrollieren, um eine Handhabe zu haben, unbequeme Leute in den Knast zu stecken, um auch Bewegungen kaputt zu machen, indem man zum Beispiel das total irgendwie die Junkies in Jugendzentren reintreibt, indem man ihnen alle anderen Treffpunkte wegnimmt und damit große Unsicherheiten schafft. Es gäbe sehr, sehr viele Ebenen, wo die Interessen parallel laufen würden und wo ein Kampf gegen die Gesellschaft automatisch auch heißen müsste, ein Kampf für die Entkriminalisierung, für die Abschaffung des Betäubungsmittelgesetzes.
Ich möchte vielleicht noch daran erinnern, wenn diese Veranstaltung zum Beispiel letztes Jahr um diese Zeit gewesen wäre, da hat es in Zürich einen Ansatz gegeben für eine Selbstorganisation auf der Gasse, die eigentlich ziemlich durchmischt war. Ich möchte nochmals daran erinnern an die Aktionen, die letztes Jahr gelaufen sind nach dem 1. Mai, als ein neues Konzept im Platzspitz in Kraft trat, dass jeden Tag die verschiedenen Zugänge bei den Brücken, beim Drahtschmiedli, beim Hotel Zürich, beim Platzspitz besetzt waren mit Transit- und uniformierten Polizisten, neben den alltäglichen großen Polizeikontrollen durch zivile Polizisten. Und damals haben sich etwa 100 Leute an dem 1. Mai, als es möglich war, ein Konzert zu machen, eine Woche nachdem diese Maßnahmen in Kraft getreten waren, haben sich organisiert und sie haben ein ganz einfaches Mittel gehabt, um sich auf der Gasse irgendwo zu erkennen zu geben oder bei gemeinsamen Aktionen auch gemeinsam großen Lärm zu machen. Das sind da diese Frösche gewesen und da haben wir festgestellt, mit was für einer Härte das auf diese Leute losgegangen wurde, mit Repression. Zeitweise wurde auf der Gasse mehr nach diesen Fröschen gesucht als nach Hasch oder Drogen. Es gibt Leute, erst vor 2, 3 Wochen an einem Donnerstagsauflauf gegen die Spekulanten wurde zum Beispiel eine Frau verletzt, nicht zuletzt bei einer Verhaften verletzt mit Rippenbrüchen, nicht zuletzt auf dem Hintergrund, dass sie der Polizei bekannt war von Aktionen in diesem Frosch-Syndikat. In der Zwischenzeit ist dieses Spielzeug, das etwa 15 bis 20 Jahre lang im Franz Karl Weber zum Verkauf stand, durch Polizeieinfluss aus dem Verkauf genommen worden. Diese Frösche gibt es nicht mehr. Und zugleich mit dieser Repression und dem Einfluss auf ein Spielzeug hat man auch die Szene auseinandergetrieben und einige Leute sind auch gestorben.
Ich finde, wir sollten uns alle mal darüber Gedanken machen, wer Interesse daran hat an der Illegalisierung der Drogen. Das ist ja letztlich nur die Drogenmafia. Und ich persönlich zähle jeden dazu, der also weiterhin die Kriminalisierung aufrechterhalten will. Egal welche vordergründigen Interessen er hat. Ja, meine Frage ist einfach, seht ihr eine Möglichkeit hier in Zürich, auch für die Gründung oder eine Organisation ähnlich von den Junkie Bünden? Sind überhaupt Junkies hier im Raum vertreten?
Ich glaube, das ist hier ein bisschen ein Problem, so einen Junkie-Bund ins Leben zu rufen, weil eben hier ziemlich wenige Junkies sind und nur eigentlich so die angesprochenen Profis und so vielleicht Eltern oder so, ich weiß nicht. Und dass vielleicht eher die Frage hier sein sollte, wie man sonst irgendwie die Fixer schützen könnte und dass so ein Fixerbund oder so auf dem Platz selbst ausrufen sollte.
Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass man wirklich dann so ein Abend wie heute Abend, ich finde es auch unheimlich wichtig, dass nicht Drogenkonsumenten sich interessieren für die Sachen und mitdiskutieren und Solidarität zeigen oder Kritik oder Ablehnung zeigen, was immer. Aber dass man in der Tat dann so ein Treff wie hier einfach ins Rondell machen muss und dass das dann auch mehr Sinn hat und ganz konkret, ja, es muss da geschehen, wo es passiert und nicht irgendwo anders. Das glaube ich auch. Es war gestern in Bern auch, waren nur drei Konsumenten da. Ich bleibe aber sagen, wir sind in Rotterdam damals auch angefangen mit drei Leuten, also das ist ein Anfang und das muss dann einfach weiter wachsen, aber man soll also, wenn Leute, wie sagt man das, wenn der Berg nicht zu Moses, nein, wenn Moses, naja, du weißt schon, was ich meine.
Muss der Moses zum Berg.
Ich finde symptomatisch für das, dass es nicht passiert, dass dann Junkie-Bund passiert, also dass die Haltung von uns allen gegenüber einem Junkie-Bund ziemlich beschissen ist. Zum Beispiel auf dem Podium sitzt kein Junkie. Natürlich in dem Raum hat es noch sehr wenig, klar. Was wir kein Junkie eingeladen, das kommt niemand auf der Blattspitze. Holt irgendjemand von den Leuten, fragt, ob er Interesse hat, daran teilzunehmen. Das ist, es weiss es niemand auf der Blattspitze, dass die Veranstaltung stattfindet. Schlichtweg niemand. Das ist ziemlich schade, das ist ziemlich traurig.
Also sie sind nur geschwind, weißt, sie sind alle heute auf dem Platzspitz und haben auch selber noch mit den Leuten geredet und auch Zettel verteilt. Aber eben, weißt du, es ist schwierig, da die Europafabrik ist relativ weit und es ist auch schwierig, auf dem Platzspitz Veranstaltungen zu machen. Also wir haben die Anfangsgasse an Ostern wollen ein Fest machen und es ist ja nicht bewilligt worden. Also das ist
Hast du auch gefragt, ob hinter den Tisch auch Fixer sitzen oder nicht? Habe ich das gut verstanden oder habe ich das falsch verstanden? Aus Zürich. Oder überhaupt? Ob hinter der Tisch auch Fixer sitzen oder nicht? Oder hast du gemeint nur Fixer aus Zürich oder überhaupt?
Überhaupt.
Ah ja, okay. Naja, da muss ich mich wieder bekennen zu meiner Sucht und das mache ich dann jetzt auch. Normalerweise finde ich das so etwas von, muss ich erst mal. Es gibt immer dieses Wandtrauen von, ja, was ist er jetzt eigentlich? Ist er ein Superjunkie oder ist er ein Spitzel oder ehemaliger oder dann doch ein Sozialarbeiter? Ja, ich bin Drogenkonsument, ich habe gefixt, ich fixe jetzt nicht mehr, ich rauche, ich habe, wenn du es genau wissen willst, der letzte Monat jeden Tag etwas geraucht, habe noch Methadon.
etwa 10 Milligramm. Rauche ab und zu auch mal Haschisch. Alkohol habe ich mit aufgehört, weil ich ein Leberproblem bekommen habe. Und ja, das kann ich dir da auch antworten.
Ich möchte vielleicht doch noch sagen, dass wir heute ungefähr 400 Zettel verteilt haben und dass wir all die Leute, die uns gesagt haben, sie kämen heute, dass ich denen das auch echt glaube, aber dass die Situation tatsächlich so ist, wenn man die Reise anschaut in die Rote Fabrik, vergeht allein mit hin und zurück mindestens eine Stunde plus zwei Stunden oder drei Stunden konzentriert darin sitzen, das ist schlichtweg mit den heutigen Zuständen nicht möglich. Die andere Sache ist, dass eigentlich das, was auch angesprochen worden ist oder auch als Frage von euch von Holland da ist, was dann hier passiert, möchte ich doch noch sagen, dass seit dem Januar, seit Weihnachten, als das Zelt auf dem Plattspitz war, eine Arbeitsgemeinschaft gibt, Arbeitsgemeinschaft Plattspitz, die täglich im Plattspitz ist als Laien, und ich hoffe, dass noch möglichst viel mehr Laien auf dem Plattspitz dazustoßen, die den Leuten auf dem Plattspitz ein wenig der Normalität, wie sie in Holland ist, eben zurückbringt, nämlich Leute aus dem ganzen Querschnitt unserer Bevölkerung, die nicht mehr bereit sind, abseits zu stehen, sondern sich einmischen, auch Repression in Kauf nehmen und wirklich täglich bei schönem und bei schlechtem Wetter unter schlechten Bedingungen und freiwillig dort unten arbeiten. Und ich glaube, wenn längerfristig die Unterstützung da ist, dass der Verein noch größer ist und seine Aktivitäten zum Beispiel nicht mangels Engagement von Leuten reduzieren muss, wird sicher mittel- bis längerfristig ein bisschen mehr Ruhe sein, dass vielleicht Leute über den Mittag, wenn die Arbeitsgemeinschaft dort unten kocht, eben vielleicht solche Gedanken zum sich organisieren, mehr diskutiert werden können direkt auf der Gasse. Aber wie gesagt, das Motto von Gasa Nostra, hinsehen statt wegsehen, müsste eigentlich jeder hier drinnen mitnehmen und im Alltag anwenden.
Yeah. Ich habe einen Zusammenschnitt von der Podiumsdiskussion, die am 14. Juni in der Roten Fabrik im Rahmen von der Reihe Gasse Nostra durchgeführt worden ist, gehört. Das ist das Thema Junkie Connection, also Selbsthilfeprojekt für Junkies gewesen. Das Radio Lora hat ja all die Gasse Nostra-Veranstaltungen, die es seinerzeit in der Roten Fabrik gegeben hat, aufgezeichnet und hat die ausgestrahlt. Die Sendung heute war die letzte Sendung aus dieser Reihe. Trotzdem finden wir das Thema wichtig. Das Thema, also Drogen, aber auch ganz andere Themen, die mit Gesundheit und Ähnlichem zusammenhängen. Und darum probiert das LoRa einen Gesundheitskanal auf die Beine zu stellen. Präventivmedizin, Eigenverantwortlichkeit, Selbstverschulden, das sind Begriffe, wo wir in den letzten Jahren vermehrt konfrontiert werden. Das LoRa will jetzt einen Gesundheitskanal auf die Beine stellen, wo die Gasse Nostra-Reihe fortsetzt. Die regelmässigen Sendungen sollen, ausgehend von den gesellschaftspolitischen interessengebundenen Definitionen von Gesundheit und Krankheit, brennende Probleme aufs Trapet bringen. Neben den von Gasse Nostra übernommenen Drogenpolitik interessieren einerseits Themen, die bisher ausschließlich in der Hälfte von Meter dokumentiert worden sind, wie Gentechnologie in der Medizin, Reproduktionstechnologie und Bevölkerungspolitik. Darüber hinaus sollen im Gesundheitskanal andere Entwicklungen wie neue unsolidarische Krankenkassenkonzepte, Hightech-Medizin, Psychiatrisierung beobachtet werden. Der Gesundheitskanal will aber nicht nur reine Informationen verfüttern, sondern auch Argumente für die politischen Auseinandersetzungen liefern. Der Gesundheitskanal soll jedoch keine Beratungssendung für individuelle Probleme sein. Im Zentrum steht die Offenlegung Macht- und gesellschaftspolitischer Interessen, Strategien und Handlungsweisen von Krankheitstechnokratie. Radio Lora sucht darum nach Leuten, die interessiert wären, an so einem Projekt mitzuarbeiten. Melden kann man sich unter den Nummern 383 58 63. 383 58 63.
many shot you know.